Nein, aber da war ich schon sehr erstaunt, dass die wirklich gedacht haben, wir sind also DDR im Prinzip und bei uns gibt's nichts. Sie haben das mit der DDR verwechselt, das ist mir hinterher klar geworden.
Ach so, okay.
Family Affairs, euer Podcast über Familie, Freundschaft und das Leben. Mit Alex und Christoph Bechtel.
Hallo und herzlich willkommen zu Family Affairs. Hello, darling.
Hello, Alex. How's it going? How's it hanging? What are you doing?
It's amazing.
It's amazing.
Everything is so great.
It's great.
Wonderful.
It's greater than great.
Warum sprichst du jetzt Englisch, Brüder?
Weil wir zwei immer schon einen Hang zum amerikanischen Englisch hatten. Ich weiß nicht genau, wann das angefangen hat, aber wir haben uns auch Ende der 80er Jahre, kurz bevor du dann dein Austauschjahr gemacht hast, in der North Monterey High School, County High School
in Salinas, California.
Salinas, California, haben wir auch immer Englisch gesprochen und danach auch ein bisschen, das weiß ich noch. Wir fanden das immer gut. Ich kann dir nicht genau sagen, warum, aber es war immer so.
Und ich erkläre euch jetzt, ist das Thema unserer Folge USA. Lautet. Also wir wollen heute mal über Amerika sprechen und den Unterschied zu Deutschland, warum wir Amiland sehr, sehr gerne mögen, wann wir das erste Mal dort gewesen sind, wann das letzte Mal, was hat sich in der Zwischenzeit verändert, was ist auch anders hier in Deutschland, was vermissen wir in Deutschland, was die Amis haben und umgekehrt.
Und wie die Amerikaner uns beeinflusst haben oder vielleicht auch wir die Leute in den USA.
Ja, genau. Wir haben ganz große Dinge angeschoben.
Achso,
du meinst von der Sprache. Ich dachte, du und ich persönlich.
Nein. Aber
hören
auch
Sie, wir haben das Bildungssystem revolutioniert.
Döner New York.
Ja, stimmt. Döner und Bierhalle. Habe ich neulich noch gesehen.
Gaffel Kolch.
Das gibt's da alles, ganz genau.
Exactly.
Was ist dein Bild von den Vereinigten Staaten von Amerika?
Oh, groß. Es ist ein großes Land, es ist ein großzügiges Land, also in jeder und jeglicher Hinsicht, so wie ich das erlebt habe. Ein großkotziges Land auch oft und ein Land, in dem es von allem, zumindest in der Zeit, in der ich es zum ersten Mal gesehen habe, von allem im Überfluss gab.
Das stimmt, da hast du vollkommen recht. Ich mag an den Amerikanern oder an den USA, dass viele Menschen sehr, sehr freundlich sind, sehr weltoffen, sehr, sehr hilfsbereit.
Oh mein Gott.
Und easy to talk to. Also ich hab's immer sehr gemocht, wenn ich in einen Laden reinkam. Also schon von Anfang an. Ich glaube, man liebt es oder man hasst es, aber du kommst in einen Laden rein und die Verkäuferin sagt, oh my God, sweetie, you look amazing, can I help you? Und dann genau. Ja, viele sagen, oh, das ist so oberflächlich, das ist so bescheuert.
Die sollen mir nicht auf die Nerven gehen.
Genau, aber
ich
finde es schöner, man kommt irgendwo rein und man wird freundlich begrüßt, als dass man hier irgendwo reinkommt und man fragt, haben Sie das noch in 36? Weiß ich nicht, wenn es nicht mehr da ist, dann haben wir es halt nicht mehr.
Weißt oder du, so? Man wird ignoriert, das kommt auch vor.
Genau, also da sind die Amis, finde ich, einen ganzen Ticken besser. Das Serviceorientierte wird da ja sehr groß geschrieben, also da ist ja wirklich der Customer King.
Ja, und woran liegt das?
Money, money, money.
Money, 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 weil nämlich der Kunde tatsächlich relativ direkt dann also König ist im Sinne von ihm, du
Tipp
kriegst
geben.
Das Geld ja von denen. Nicht nur vom Tipp her, sondern bei uns ist es immer sehr so gewesen, finde ich, dass wenn du irgendwo im Dienstleistungssektor auftauchst als Kunde, dass dann die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gedacht haben, ich werde bezahlt vom Unternehmen. Aber dass das Unternehmen von den Kunden bezahlt wird, das war früher in unserer Jugend nie der Fall oder sehr selten der Fall.
Das stimmt.
Deswegen konnten die sich das auch leisten, sehr unfreundlich zu sein.
Können sie immer noch. Das hast ja oft das, also nicht immer, aber hast du hier häufig. Also ich war ja gerade erst vor 3 Wochen in New York und hab's da auch nochmal erlebt. Klar, du zahlst natürlich, wenn du in ein Restaurant gehst, unfassbar hohen Tipp, ne? Also zwischen 10 oder ich glaube sogar zwischen 15 und manchmal auch 25%. Das wird auch manchmal auf der Rechnung so angegeben, dass du das ankreuzen darfst. Und die Leute, die da leben, sagen sofort, hey, nee, du kannst da nicht einfach $5 hinlegen. Da musst du so richtig schön tief in die Tasche greifen.
Ja,
das passt
genau.
Mir natürlich gar nicht. Also vergesst alles, was ich gesagt habe. Ich finde, oh, Amerika doof. Nein, dann lassen wir mal bei unserem ersten Amerika-Aufenthalt anfangen. Also ich bin 1989 in Kalifornien gewesen, in Salinas. Das ist ein bisschen südlich von San Francisco. Und da bin ich hin, weil ich im Schüleraustausch dort gewesen bin.
Aber erzähl doch nochmal, wie du darauf gekommen bist, ausgerechnet in diesen Ort zu gehen.
Also durch meinen lieben Bruder war ich ein großer Fan von den Red Hot Chili Peppers. Und die haben ja immer Kalifornien besungen in ihren Liedern. Und da wollte ich also unbedingt nach L.A. Also ich war ungesehen in Los Angeles verliebt und hatte so das Gefühl von Freiheit und Weite, Unabhängigkeit, alles, was sie so ihren Songs da gesungen haben oder vermittelt haben. Und habe immer ja quasi an das Land of Milk and Honey gedacht, dann Strand, der weite Ozean, ein Sonnenuntergang, Palmen und Delfine, die im Meer abtauchen. Und das fand ich einfach so schön. Und die Vorstellung, da zu leben, was nämlich eben nicht Spanien ist, Ballermann, so ein Touristenort, sondern ein Ort, an dem man wirklich leben kann, wo man alles bekommt. Das war mein großer Traum. Und dann hatten wir ja eine Großmutter, die wiederum mit irgendwelchen Leuten verwandt gewesen ist, sehr entfernt, die in Kalifornien gelebt haben. Und den habe ich geschrieben. Egal, den habe ich einen Brief geschrieben, also diesen Kaliforniern. Und ich sagte, habt ihr eine Idee, wo ich da irgendwo an die Schule gehen könnte? Könnt ihr nicht irgendeine Gastfamilie vermitteln? Dann haben die mir zurückgeschrieben und haben gesagt, oh Alex, no problem, you can stay with us. Ich so,
ja,
wow.
Das, ja, stimmt.
Weißt du noch? Und
ich weiß das noch.
Das müsst ihr euch vorstellen, das waren Zeiten, da gab es keine E-Mail, da gab es kein FaceTime. Ich wusste ja überhaupt nicht, was das für Leute sind. Ich bin auch ganz alleine ohne eine Organisation dorthin geflogen. Und ich weiß noch, der Tag des Abflugs, Düsseldorf, Los Angeles war es, glaube ich. Das waren Zeiten, da durfte man im Flugzeug noch rauchen.
Ja, ja. Also sofort
Nein,
musste
nicht.
Man im Flugzeug
rauchen. Aber das war ekelhaft. Also weißt du, du bemühst dich ja dann immer so ganz vorne zu sitzen, damit du diesen kalten Rauch nicht abkriegst. Also, das weiß ich noch, das fand ich ziemlich ekelhaft, weil das waren ja 11 Stunden Flug. Und das war für mich einfach, da war ich 16, ne? Unfassbar. Und als wir dann über L.A. gelandet sind, guckte ich so nach unten, ich denke, was ist das denn? Da waren also so Schlieren am Flugzeugfenster und unten sah ich eine silberne Schlange und ich denke, was ist das denn? Ich war ja noch nie vorher in Amerika, da war das ein Stau. Ein Riesenstau auf irgendeinem Highway.
In Los Angeles.
Genau, und dieser Wüstensand klebte also draußen an den Flugzeugfenstern und dann bin ich da ja nur zwischengelandet und dann war es natürlich total aufregend, da an diesem Riesenflughafen umzusteigen, um nach San Francisco zu kommen, wo mich dann die Gastfamilie abgeholt hat. Und ich war natürlich so, oh nein, ich will in L.A. bleiben. Und ich hatte immer noch diese Vorstellung von Amerika so, oh ja, naja gut, das ist wie Hilden und Düsseldorf. War es ja leider nicht, das war etwas weiter entfernt. Und da war ich zum ersten Mal so ein bisschen, ach du Scheiße, wie soll ich denn jemals wieder von San Francisco nach L.A. kommen in diesen 4 Monaten, die ich da bin? Das ist ja viel zu weit weg. Und das Beste war ja noch, die wohnten ja noch nicht mal in San Francisco.
Nee, das stimmt.
Die wohnten
rechts unten.
Die wohnten in, Achtung, in Prunedale, Salinas, California. Also das war noch so ein Unterdorf. Und dann gehen wir fahren und fahren.
The Artichoke Capital of the World.
Nee, das war Castroville.
Oh, Castroville.
Und dann, dann fahren wir und weißt du, ich sehe die Skyline von San Francisco verschwinden. Ich so, nein, Golden Gate, oh nein, ich will mir alles sofort angucken.
Ja,
und wir fuhren immer weiter in die Pampa rein. Und dann hatten ein schönes Haus, halten wir von so einem Haus auf so einem Hügel und da war drumherum original nichts. Hör mal, ich bin 20 Minuten zu Fuß zum Supermarkt gelaufen und habe die Red Hot Chili Peppers verflucht. Ich sehe Schweine. Ich will nicht hier sein. Nein, die Familie war super nett. Die hatte 3 jüngere Söhne. Das war ein bisschen das Problem, weil die hatten natürlich, die sind immer mit dem Schulbus gefahren, aber ich hatte nach 3 Tagen schon ganz tolle neue Freunde und ich habe mich dann immer nach Hause gefahren. Da waren die Jungs ein bisschen jealous.
Ja, verstehe, verstehe. Was war denn das außerdem der Abwesenheit jeglicher Zivilisation um das Haus herum, dein erster Eindruck von Kalifornien, Amerika?
Von den Amerikanern.
Ja,
okay. Ja, also das war ja nun die Gasteltern, Jane und Jim. Jim, Gott hab ihn selig, und Jane wird diesen Podcast nie hören, deswegen kann ich es ja sagen. Heißt so, doch. Nein, die hat mich dann so da rumgeführt und so. Ich meine, das war ja super nett, die kannten mich ja gar nicht. Ne? Und die hatten sich gefragt, ah, Girl und so, ne? Und dann gehen wir so ins Badezimmer, da macht die so einen Schrank auf und so, and this is your hair dryer. Und ich so, okay, do you know what this is? Und ich so, no, we don't have this in Germany. Die so, oh my God, Jim, they don't have it in Germany. Das war sehr witzig, weil da habe ich gedacht, das ist doch jetzt ein Spaß, das glaubt ihr ja nicht wirklich. Aber mir ist sehr schnell aufgefallen, dass die Amerikaner da in der Highschool und in der Umgebung, wo ich gewesen bin, ja, ich rede jetzt nicht verallgemeinernd, dass die nichts wussten über Europa oder über Germany. Die haben echt gesagt so, ist da Krieg, wo ihr herkommt? Oder do you have electricity? Das sind
do you have
Fragen,
telephone?
Das sind Fragen, die mir gestellt worden sind. Und ich so, nein, sowas habe ich noch nie gesehen, ein Lichtschalter. Weißt du, die haben echt gedacht, ich komme so, keine Ahnung woher. Und das fand ich schon ein bisschen komisch.
Erstaunlicherweise sind das genau die Fragen, die mir und Klassenkameraden gestellt worden waren, 2 Jahre vorher, als in Hilden Austauschschüler aus Wisconsin, aus Cedarburg war glaube ich, die Stadt, gekommen waren, haben auch ganz viele von denen gefragt, bevor die überhaupt irgendwie in die Gesellschaft so
eingegliedert wurden. Habt ihr WLAN?
Hatten wir alle nicht damals. Ob wir bestimmte elektronische oder elektrische Geräte überhaupt haben. Und dann hat einer sich, weiß ich noch, den Spaß gemacht und gesagt, nein, wir kommunizieren per Trommeln.
Ja, genau. Weil
solche
Die haben irgendwie gedacht, falls ihr sie übrigens hier klingeln hört, das ist Christophs Hund Wilma, der hier durchs Bild läuft, hätte ich fast gesagt, sondern unterm Tisch her und mit dem Schwanz wedelnd nach Frohlich sucht.
Genau.
Nein, aber da war ich schon sehr erstaunt, dass die wirklich gedacht haben, wir sind also DDR im Prinzip und bei uns gibt's nichts. Sie haben das mit der DDR verwechselt, das ist mir hinterher klar geworden.
Ach so, okay.
Und ich war ja 89 da, als die Mauer fiel.
Richtig.
Und das schwappte dann auch irgendwann zu denen rüber und dann haben sie mich quasi... die haben sich so gefreut, dass ich endlich die Freiheit gefunden hatte. Und
hast du gesagt, danke.
Ich habe es aufgegeben zu erklären, dass ich von der anderen Seite der Mauer komme, von West Germany. Sonst wäre ich ja gar nicht hier gewesen, I've been looking for freedom. Und dann waren sie ganz aus dem Häuschen, dass alle Deutschen da irgendwie David Hasselhoff, den Baywatch-Bademeister, verehren.
Verehren, ja, genau.
Und der auf der Mauer stand, weil ich sagte, scheiße. Ich so, ich finde den nicht so gut. Naja, und die Schule, das war eine tolle Zeit. Also, was mir auch aufgefallen war, war natürlich die Distanzen. Wir fuhren also mit dem Fahrrad in die Schule und dort ging es mit dem Auto.
Ja.
Es ging mit dem Auto nach der Schule an den Strand, es ging mit dem Auto überall hin und man durfte kein Bier trinken, also kein Alkohol konsumieren ab 16, wie in Deutschland. Aber das war denen natürlich egal, weil irgendeiner hatte immer einen älteren Bruder oder Schwester, die das schon erledigt haben. Das führte aber dazu, meiner Meinung nach, dass wahnsinnig viele Leute auch besoffen im Auto gefahren sind. Und das fand ich immer sehr unheimlich, muss ich sagen.
Ja, natürlich. Das ist auch unheimlich.
Die haben sich sehr gefährdet auch. Und die haben auch ganz viele andere Drogen genommen. So, was sie hier.
Pilze
gefressen und ja, Acid und Gras geraucht. Also, das war da total gang und gäbe. Habe ich nie gemacht. Das war überhaupt nicht mein Ding. Und die Jugend war damals, ich rede nur von damals, meiner Meinung nach nicht sehr interessiert daran, was in der Welt geschieht. Aber ich glaube, das liegt wahrscheinlich auch an der Jugend. Das ist wahrscheinlich hier genauso.
Kann sein, ja. Durchaus möglich. Also du bist ja da 3-4 Monate geblieben, bevor du nach Deutschland zurückgeflogen bist. Und dann bist du im Folgesommer 1990 direkt nochmal mit deinem gebrochenen Bein, hätte ich fast gesagt, mit deiner angerissenen Sehne. Genau, mit deinem Bänderriss dahin geflogen, wo ich dich noch zum Flughafen mitbegleitet habe. Und Alexandra ist dann durch die Sicherheitskontrolle gehumpelt. Das konnte man noch sehen, weil sie unbedingt zu ihrer Freundin Caroline wollte und ist dann auch geflogen. Das hast du mehrere Sommer hintereinander gemacht, ne? 91, dann warst du wieder da. Dann hast du da irgendeinen Blödsinn gemacht, wie immer.
Da warst du doch auch, du bist doch noch nachgekommen. 91,
das war im Jahr danach.
Ja, du
das
bist
war 91, dann bin ich nachgekommen. Das war auch ein großes Abenteuer, das weiß ich noch. Also wir springen jetzt mal ins Jahr 91, da war ich zum ersten Mal in Amerika und bin dann auch dahin geflogen. Alexandra meinte, komm vorbei, du kannst hier überall übernachten und da.
Christoph hat einen 5-Sterne-Deluxe gedacht.
Nee, habe ich überhaupt nicht, wenn ich überhaupt ein Bett bekommen hätte.
Ein Sleeping Bag on the floor.
Sleep inside my sleeping bag. Nee, und dann habe ich gesagt, okay, ich komme vorbei. Und ich bin damals dann von Düsseldorf über, glaube ich, über London nach Los Angeles geflogen. Und der Jay und du.
Jay war ein alter, ist ein alter
ist
Freund,
ein
der
alter
lebt
Freund, der
bis
lebt
heute noch.
Lebt und in
Hello
Deutschland.
Jay.
Hello Jay, how are you? In Kassel mit seiner Frau und seinen 3 Söhnen. Herzliche Grüße. Und ihr habt mich dann abgeholt am Flughafen, aber auf dem Weg dahin, wie gesagt, damals gab es keine Handys, es gab keinen Computer für Privatleute in dem Sinne. Also nichts, mit dem man hätte kommunizieren können. Und ich stehe am Flughafen,
keiner kommt, keiner holt mich ab, nicht so, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Ich war völlig
verloren, aufgeschmissen.
Und das habe ich gemacht. Ich hatte ja Bargeld dabei und Travelers
Checks. Hast du den Taxi genommen nach Köln?
Nee. Ich hatte nämlich auch überlegt, ob ich direkt wieder zurückfliege. Und dann habe ich mir, da gab es so riesige Automaten, da konnte man Scheine in Münzen wechseln am Flughafen, wie so Zigarettenautomaten, aber eben in ganz großen. Habe ich dann einen 20er in Quarter, also in 80 sind das dann, ne? 80.
So Münzen.
Münzen, genau. Ja, klar. 4 mal 20, 80 Münzen. Hatte ich 80 Quarterstücke in der Tasche und wollte dann zu Hause anrufen bei unserer Mutter und fragen, ob ihr da eine Nachricht hinterlassen
habt. Wahnsinn, was für eine Komplikation,
ne? Ich heb den Hörer ab und dann habe ich die Nummer gewählt. Man musste erst die Nummer wählen und dann hat dann diese computerisierte Stimme gesagt, this call costs so and so for the first 3 minutes. Und dann war es dann irgendwie, ich sag mal, $3.50 oder so. Und ich schmeiß dann die Münzen rein wie ein Irrer, ting, 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 ting. Und als ich die vorletzte Münze eingeworfen hatte, kommt ihr um die Ecke.
Ach so.
Und das hat er sich dann schnell aufgeklärt, denn auf dem Hinweg war wohl ein Chemielaster irgendwo umgekippt und dann wurde die Straße gesperrt.
Und dann mussten wir irgendwo anders lang fahren, durch die Wüste irgendwie, ich weiß auch nicht.
Genau, und dann sind wir aber nachher auf den Highway 101, wir wollten ja dann nach San Luis Obispo, wo Alexandra dann Quartier aufgeschlagen hatte. Da haben wir auf jeden Fall die ersten paar Nächte verbracht. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, war, dass alles natürlich sehr groß war, sehr weitläufig und alles, insbesondere natürlich das Reisen mit dem Auto, sehr viel mehr Zeit in Anspruch genommen hat als bei uns und dass das Benzin wesentlich billiger war. Da kostete eine Gallone, also knapp 4 Liter, $1.
Ja, da kannst du ja nichts sagen. Da konnte man schön den ganzen Tag durch die Gegend fahren. Aber was du gerade gesagt hast mit dem Telefon, das hat mich an Amerika immer sofort fasziniert, dass man ja quasi, das kennen wir aus Filmen oder ich kannte das zunächst ja nur aus Filmen, dass man irgendwo an der Telefonzelle steht und dann kann man sagen, ey, ruf mich um 3:15 an und dann klingelt also dieses Telefon, diese öffentliche Telefonzelle, ding, ding, ding und kannst rangehen. Das fand ich...
Das gab's bei uns nicht.
Nee, sag ich ja, deswegen fand ich das so faszinierend. Und dass man auch den Hörer abnehmen konnte, habe ich ja auch manchmal gemacht, habe die Mutti angerufen, habe dann einfach nur Operator gedrückt, ne? Und dann haben die sich gemeldet und dann habe ich mal gesagt, machen Sie bitte einen Collect-Call. Ja. Dann habe ich die Nummer gesagt, dann musste die Mutti die Kosten übernehmen.
Richtig.
Das fand ich total super, dass sowas funktioniert. Also wenn man mal in Not gewesen ist, dass man einfach irgendwo anrufen konnte.
Und dem anderen die Kosten aufs Auge drücken.
Und einmal, da war meine Freundin Caroline, die war Halbmexikanerin und ich habe im Schüleraustausch bei ihrer Schwester und ihr in der Garage der Großeltern geschlafen, immer jedes Wochenende, weil ich auf die 3 kleinen Gastbrüder keine Lust mehr hatte. Und das war immer herrlich, und ich mit den 2 Schwestern da in der Garage haben die umgebaut, das war super, haben wir da gepennt und dann war Karen auf irgendeiner Party eingeladen, hatte aber die Adresse vergessen und der Gastgeber telefonierte die ganze Zeit und sie so, dann hat sie so, Operator, weißt du, da war die auch ganz knallhart. Operator, I need an emergency breakthrough. Weißt du,
so. Ach so, dann hat er das Gespräch unterbrochen.
Ist eine wichtige Message von Carol. Wo ist die Party? Das war alles möglich. Also das fand ich schon super, was man mit dem Telefon alles anstellen konnte. Und du weißt, die hatten ja damals, als wir noch Wahlscheiben hatten, hatten die ja schon diese 1, 2, 3 und Buchstaben. Ne?
Genau.
Dieses Call 1-800 Dr. Dude oder irgendwas.
Ja, genau. Richtig, das gab es bei uns lange Zeit nicht.
Das fand ich großartig. Das war so total innovativ und sensationell.
Ja, das hatte was Modernes an sich. Und das ist eine der Sachen, die mir an Amerika dann diese weitläufige Technisierung im Alltagsgeschäft sofort aufgefallen ist. Auch mit den ganzen Fernsehprogrammen. Ich meine, wir hatten ja wenigstens schon Kabelfernsehen, aber die hatten ja... Weiß ich nicht, mit ihren Satellitenschüsseln, du kannst dich bestimmt noch erinnern, in Kalifornien standen dann so Dinger aus, im Garten, so riesige Dinge, manchmal 2, 3 Schüsseln, wo du gedacht hast, die horchen irgendwelche Aliens ab, auf dem Mars oder so.
Aber Riesenteile. In Wirklichkeit haben sie nur versucht, die Lindenstraße anzugucken.
Ja, genau. Und dann ist mir auch noch aufgefallen, die hatten alle so Pickups. Die sahen aus wie so Panzerspähwagen, diese riesigen Autos,
wo du einen entführen konntest.
Ja, genau. Kannst du irgendwie 1000 Leute sogar entführen, merkt keiner. Aber die Häuser waren wie Hundehütten. Ne? Das war ja meistens, waren das nur so aus so irgendwelchen Holzlatten zusammengetrümmerte.
Ja, das stimmt. Die Qualität der Wohnhäuser war nicht besonders gut. Ja,
nein, also es hat aber jemand dann mir nachher erklärt, wahrscheinlich war es eine Ausrede, Das läge daran, dass die Erdbeben immer so verheerend wären. Und wenn man irgendwas aus Stein bauen würde, dann klappt das alles in sich zusammen.
Wenn du nur eine Holzlatte auf den Kopf kriegst.
So wie man das wohl früher oder heute noch in Japan gemacht hat, mit den Papierwänden damals. Ne? Und das ist natürlich eine wunderschöne Ausrede gewesen. Also dieser Kontrast zwischen den riesigen Autos, die größer zu sein schienen
und
als
Fernsehen.
Die Häuser, ne? Die Fernseher auch.
Riesige, unmoderne Kisten, die waren immer in so Holzdinger, also ganz, wir reden jetzt von 1989, 90, 91.
Walnuss,
furchtbar hässliche Schrankwände.
Genau.
Dann bin ich auch abhängig geworden nach The Bold and the Beautiful. Das hieß in Deutschland, das hat Barbara immer geguckt nach der Schule, das hieß in Deutschland Reich und Schön.
Reich und Schön.
Mit Rich, Thorn und Caroline. Und ich weiß nicht, ich habe das immer geschaut nach der Schule bei Caroline, weil die Oma, ich habe es immer mit der mexikanischen Oma geguckt, auf dem Sofa, wo noch das Plastik drauf war, damit es nicht dreckig wird aus dem Möbelladen.
Genau. Oder die Lampen mit dem Plastiküberzug.
Ja, genau. Hoffentlich brennt es hier nicht. Ja. Dann habe ich immer mit der Oma The Bold and the Beautiful geguckt und dann kam immer so alle 3 Minuten eine 7-minütige Werbung. Und das war natürlich mal furchtbar. Und so hat es dann Tage gedauert, bis klar war, ob jetzt nun Rich Thorn geküsst hat oder nicht. Ich weiß nicht mal so, mein Gott, Werbung.
Ja, aber das war ja dieses Verkaufen um jeden Preis, gesamte Leben verkaufen, während bei uns das eben einen wesentlich stärkeren staatlichen Anteil hatte.
Genau. Ne? Da denken wir auch, Christoph, an sonntags. Ich war total begeistert davon, dass man sonntags in den Mall gehen konnte. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ich so, wie, ihr geht jetzt shoppen? Die so, ja, wir gehen jetzt, komm mit. Und dann sind wir da irgendwo in den Supermarkt gefahren, sind wir irgendwo in ein Städtchen gefahren und waren in irgendwelchen Geschäften. Das gab es ja auch bei uns nicht. Oder dieser Ladenschluss. Weißt du noch, samstags? Natürlich. Samstags konnte man, glaube ich, in Deutschland damals bis 14 Uhr.
Und es gab den langen Samstag, den ersten im Monat, da hatten die bis 18 Uhr geöffnet, die Geschäfte.
Meine Güte, und in USA rund um die Uhr 24/7, da habe ich den Ausdruck 24/7 her.
Genau,
ne?
Wie hieß unser Lieblingsladen von damals nochmal?
Taco Bell. 7-Eleven.
7-Eleven, ja genau, richtig.
7-Eleven.
7-Eleven und die hatten alles. Das war ja bei uns war es ja oft so, dass die Kioske, oder wie man in Berlin sagt, die Spätis, die sind ja heute mittlerweile ganz gut bestückt und da kann man auch alle möglichen Sachen kaufen, aber bei uns damals war das nicht der Fall, insbesondere was Kühlwaren anging. In Amerika hast du ja sogar Burger oder was weiß ich was alles kaufen, alles Mögliche. Das war sehr interessant. Und wie gesagt, ne, dieser Kontrast, das wollte ich noch kurz zu Ende führen, zwischen den großen Autos und den Häusern, die bei uns wahrscheinlich vom TÜV nicht mal als Hundehütte durchgehen würden, das fand ich schon sehr erstaunlich. Und in der Wärme von Kalifornien hatten die alle diese riesigen Teppichböden, weißt du, mit diesem riesigen Flur. Die waren bestimmt so tief. Also
ja, stimmt, die hatten immer so weiche Teppiche und dann dieses Zeug, was man drauf, hier so Pulver auf den Teppich und dann gesaugt. Das war immer so ein schöner Geruch.
Wahrscheinlich
total krebserregend.
Und normalerweise hätte ich jetzt als ungebildeter Jugendlicher gesagt, also das wäre besser, wenn man da ein Stein oder Marmor oder irgendwas aus Holz da irgendwie hinlegt.
Das sieht ja auch schöner aus. Teppich ist auch irgendwie so unhygienisch. Aber die hatten alle diese Teppiche und diese riesigen Fernseher in diesen braunen Holzkisten.
Genau.
Und was ich auch krass fand als ersten Eindruck damals, das haben die ja heute auch nicht mehr. Heute gibt's ja auch Wassersparprogramme. Aber wenn du die Toilette abgezogen hast, hast du echt gedacht, so der halbe Rhein ist jetzt weg. Ja?
Aber damals war nämlich auch die Trockenheit in Kalifornien über mehrere Jahre auf dem Vormarsch. Und da gab es den schönen Spruch für die Toilette, weißt du noch? Nee. If it's yellow, it's mellow. If it's brown, flush it down.
Ja, da hat sich natürlich bei mir in der Gastfamilie keiner dran gehalten. Also die haben da gespült wie die Wahnsinnigen.
Auch wenn gar nichts drin war.
Und einmal habe ich mich mit Caroline gestritten, das weiß ich noch. Da hat sie sich die Zähne geputzt.
I'm American,
ja, genau.
My freedom.
Weißt du noch? Da war ich echt entsetzt. Also wir waren ja beide 17 und dann steht die da und putzt sich die Zähne und der Wasserhahn, also der lief ja nicht nur ein bisschen, sprudelte das Wasser raus.
Die extra nochmal aufgedreht, um mich zu ärgern.
Dann habe ich zu ihr gesagt, ich so, kannst du vielleicht das Wasser ausmachen? Weil dann lief die auch so mit der Zahn bist du rum und hat so geguckt, so einen Lippenstift gesucht und so, ne? Und dann habe ich sie gesagt, sie so, mach doch den Wasserhahn zu, wenn du jetzt. Nein, nur weil du das in Deutschland machst, heißt das noch lange nicht, dass ich das hier auch machen muss.
Und I'm free.
Genau, und dann hat sie gesagt zu mir, I'm an American.
I'm a free man.
I can do what I want oder irgendwie sowas. Und dann hat sie, das hat doch damit gar nichts zu tun.
There's nothing to do.
Habe aber dann ganz kurz überlegt, dass es macht überhaupt keinen Sinn, mich jetzt mit der zu streiten, deswegen lasse ich es lieber.
Da ist auch das Wasser schön aufgedreht an
oder,
deinem.
Oder Christoph, du weißt, Motor laufen lassen.
Ja,
ich
ja.
gehe nur mal ganz kurz in den Laden einen neuen Nagellack kaufen, genau. weißt du, und dann ja. Türe auf, damit das Auto nicht warm wird.
Genau.
Klimaanlage Tag und Nacht laufen lassen. Also die Umweltsünden waren mannigfaltig.
Das ist eine Unart, die bei uns auch im Laufe der Jahre Einzug gehalten hat. Wenn du jetzt manchmal auf dem Supermarktparkplatz dich umschaust, dann sind viele im Auto und lassen den Motor laufen, damit die Klimaanlage weiterhin
funktioniert. Das würde mir nie in den Sinn kommen. Da bin ich sehr tief geprägt, was die Umwelt angeht. Unser Vater hat immer gesagt, Wasser ausmachen, Licht ausmachen. Der ist ja immer noch mal reingegangen, hat kontrolliert, ob überall das Licht aus ist. Weil, glaube ich, damals ja Strom bzw. Energie
schon...
Strom war
nicht teuer, glaube ich.
Da weiß ich nicht, aber in Amerika...
Nicht so teuer wie heute.
In Amerika, das ist ja the land of milk and honey. Und das ist ja so, das war immer mein Eindruck. Da gibt es alles, wie du schon eingangs sagtest, im Überfluss. Und wenn ich, also es wird niemals so sein, dass kein Wasser mehr aus dem Hahn kommt. Also das war in den, wir reden jetzt von Ende der 80er, Anfang der 90er, hat sich ja jetzt auch alles ziemlich geändert. Aber das fand ich krass. Oder dass du in den Super, ich habe noch nie in meinem Leben solche Supermärkte gesehen. Riesen Biester und dann gehst du da rein und eiskalt, Klimaanlage, frierst im Sommer da drin wie Hulle. Und dann hast du diese Regale mit. Ich weiß noch, wir hatten genau eine Milch, weißt du, diese wabbeligen Tüten, die man so aufschneiden musste. Und die
Rot,
Amis hatten solche, also 5 Gallonen Milch so aus
von
Plastik.
Von 20 verschiedenen Anbietern.
Vitamin D Milk, Skimmed Milk, Half-Fat Milk, Low Milk. Also ich so, was ist das alles? Ich wusste immer nie, was soll ich denn jetzt nehmen?
Das ist nämlich genau das, was du gerade eben angesprochen hattest in einem Nebensatz, als es darum ging, Bier zu kaufen, ne, weil die meisten ja unter 21 waren. Was sage ich, die meisten? Alle. Und wer kam im Jahre 91 und hat Amerika zum ersten Mal besucht und euch Bier besorgt?
Christoph, das war ich. Das war der einzige Grund, warum wir gesagt haben, ich habe einen Bruder.
Genau.
Das war der einzige Bruder, der uns
Bier... Der soll vorbeikommen.
Soll ich ein teures Flugticket für 1500 Mark kaufen, damit er uns Bier kaufen kann?
Genau, und da sind ja, wie gesagt, vom Flughafen Los Angeles zurückgeflogen, gefahren. Also du, der Jay und ich nach San Luis Obispo. Und haben unterwegs einmal angehalten, um was zu essen. Das war ein Burgerladen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was
Christophs
es war. Auf jeden Fall.
Zonen-Gabis erste Banane.
Ja, genau, meine erste Christophs Banane. Dann steigen wir aus und ich, da gab's dann, und dann ist mir aufgefallen, was die für Riesen. Ich weiß nicht, heute ist das nicht mehr ganz so groß. Ich habe das im Vergleich nicht mehr so, aber hast so einen Burger, der sah aus wie so ein Frosch. Riesig. Also so ein, ich weiß nicht, wären 3 Leute von satt geworden für $1.50.
Aber nicht der dicke Bruder von Caroline.
Nein. Und dann gab es auch diese Free Refill. Geschichten für die Getränke. Die hatten dann diese, du hattest diesen Becher, der hieß Gulp. Big Gulp. Das waren, weiß ich nicht, 8 Liter Becher, so sahen die auf jeden Fall aus, oder 4 Gallonenbecher. Mhm. Und dann, heute ist das hier, ich erzähle den jungen Leuten jetzt nichts Neues.
Genau, die denken so alle Sache, jetzt, der Rentner.
Erzählt der Opa denn da wieder, ey, Opa erzählt vom Krieg. Und hast einmal bezahlt, wie heute auch, und dann konntest du so oft nachfüllen, wie du wolltest. Und das war uns völlig, oder mir war das völlig unbekannt.
Deswegen sind wir auch sehr lange da sitzen geblieben,
genau.
Weil das war ja für Umme.
Genau, und dann kommt dann so ein Ami an, so ein typischer Ami mit Baseballklappe, Kappe und hat dann diesen Becher an den Automaten geführt, haut den bis zum Rand voll mit Eis, klack, 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 und dann probiert er irgendein Getränk, ich sag jetzt mal Eistee, was neu war im Sortiment, macht so ein bisschen da rein, die Hälfte ungefähr, trinkt, mag es nicht und schüttet alles weg. Mhm. Und das daran kann ich mich heute noch erinnern, weil ich gedacht, das gibt's doch nicht. Das würde ich niemals machen. Auch wenn ich dafür bezahlt habe. Ich würde das einfach nicht machen, weil das ist einfach eine totale Verschwendung.
Ja,
das ging mir auf die Nerven, das weiß ich noch. Und dann kamen wir abends in San Luis Obispo an. Und dann wurde ich sofort verhaftet und sollte Bier holen gehen. Und zwar, die hatten ja keine Kästen, die hatten nur 24er Dosenträger.
Aber immerhin 24.
24 Stück. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute wir waren. Vielleicht 6 oder 7 oder
drei.
So. Ja, genau. Und dann meine ich, was soll ich denn holen? Und dann meinte Tony Baloney,
bring anything. Und dann meint er hier, das Billigste ist Silver Bullet von Coors. Und so, ich kannte mich überhaupt nicht aus, gehe in den Supermarkt rein. Und dann konnte man das vergleichen mit der Eröffnungsszene von dem schönen Film The Big Lebowski, wo der auch in den Supermarkt reingeht und versucht dann irgendwie so einen Liter Milch oder irgendwas zu kaufen für seinen Drink. Kein Mensch im Supermarkt abends, das war ja 8:30, für uns dann irgendwie natürlich auch
undenkbar.
Unreal. Kann man sich gar nicht so richtig vorstellen. Dann diese Kilometer an irgendwelchen Gängen. Regalen und dann irgendwie eine Tonne Äpfel blank poliert zu einer Pyramide aufgestapelt. Und ich so,
Christoph hat den untersten rausgenommen.
Genau. Dann bin ich in die Bierabteilung gegangen und habe dann dieses Silver Bullet von Coors geholt.
Habe ich heute noch Kopfschmerzen von.
Naja, ich wusste ja nichts. Dann stehe ich an der Kasse und ich hatte meinen Führerschein dabei und meinen Personalausweis. Den Reisepass hatte ich natürlich nicht dabei. Und dann beäugen die mich da an der Kasse, ob ich denn wirklich 21 wäre. Und haben dann geguckt, können sie sich mal so hinstellen, so und so. Und dann haben die, das muss ja eine sehr große Strafe gewesen sein, wenn man an Minderjährige Alkohol verkauft hat oder unter 21-Jährige, dass der Geschäftsführer da, der irgendwo in seinem Büro saß, auftauchen musste. Und er hat dann geguckt, hier drehen sich mal so und so, manche hier, I'm German und so. Und dann haben sie mich endlich durchgelassen. Und dann war auch bei euch im
die Laune
Haus,
wieder besser.
Da war die Laune, war die Freude sehr groß, dass ich endlich wiederkam.
Party war gerettet.
Wir haben den riesigen Kühlschrank aufgemacht. Da konntest du wahrscheinlich auch zwei Bären Kadaver unterbringen oder sowas. Und haben, dann wurde dieses Bier dann in ein Gefrierteil reingestellt. Also das hat dann 10 Minuten gedauert und dann war das gefroren. Ja, und dann haben wir das getrunken. Und das war das Erste, was mir so aufgefallen ist. Und ich habe dann später oft darüber nachgedacht. Ich dachte, wenn wir uns aus Westdeutschland schon so darüber wundern, ich meine, uns ging es ja so nicht, es gab ja alles, aber nicht das, was ich da gesehen habe. Ne? Und auch diese Portions, also diese Gebinde für alle möglichen Getränke und Speisen und so. Da habe ich gedacht, aber wenn du jetzt aus der DDR dahin gekommen bist und hast das vorher nie gesehen, dann fühlst du dich ja richtig verarscht.
Ja, natürlich, klar.
Weil die, ich war ja in der DDR noch, als es die gab und
ich
sowas.
Auch,
und die
mit
hatten,
der Schule.
Ja, die hatten ja nicht. Ne? Also das wirklich, das war, habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Und da ist mir auch mal eine Geschichte eingefallen, die muss ich jetzt noch kurz dazwischen schieben. Wir haben einen Cousin gehabt, zweiten, dritten Grades, der ist mittlerweile verstorben, der Onkel Werner. Und der ist als Kriegsgefangener nach Amerika gefahren, auf so einem großen Schiff. Und die sind, hat er mir erzählt, hat er auch im hohen Alter, hat er gedacht, das kann doch nicht wahr sein, in Texas angelandet. Und dann haben die auf dem Schiff alle Orangen, die die für diese Überfahrt noch hatten, über Bord geworfen.
Warum?
Also Tausende, ja, weil die Frische bekommen haben.
Ach so, ja, dann.
Und das war wahrscheinlich auch, um die Kriegsgefangenen zu beeindrucken, denen zu zeigen, ihr habt ja gar nichts und wir können uns das leisten. Hat er auch dann in sein Tagebuch geschrieben, hatte so, also ein Land, das sich solchen Überfluss leisten kann und so eine Verschwendung, das kann nichts verlieren und sowas. Ne? Und dann war der total mit Nerven am Ende, weil für die und seine Zuschauer, die da mit ihm dann in der Reling standen, war das ja ein das war ja wie Weihnachten und Ostern an einem Tag. Nur konnten sie eben nicht mehr an die Orangen ran.
Ja, das stimmt. Also das ist der Überfluss, der in Amerika damals zumindest sehr vorherrschte. Und was mir gleichzeitig aber auch auffiel, war, dass die Schulbildung da jetzt, zumindest an dieser Schule, an der ich war, das war eine ganz öffentliche Highschool, jetzt nicht so das Gelbe vom Ei war. Also die haben ja nur so Pop-Quiz, ne? so Überraschungstests gemacht. Also du hast dann
Multiple Choice.
Musstest du einfach A, B oder C ankreuzen. Also du konntest raten, wenn du gar nichts wusstest, hattest immer noch eine Chance, dass du eine gute Note kriegst. Es wurde selten etwas aufgeschrieben und als irgend so ein Junge an die Tafel kommen sollte, um zu zeigen auf der Landkarte, wo denn jetzt nun Good Old Germany ist, ein anderer Junge kam aus Norwegen, der wusste ja nichts, der hat irgendwo bei Australien rumgesucht. Und ich will das nicht verlachen, weil wenn du mich jetzt fragst, wo genau ist, Arkansas oder Ruanda oder was weiß ich, Thessaloniki, da würde ich wahrscheinlich auch ins Schleudern kommen, so ungefähr. Aber das ist mir damals schon aufgefallen. Also
ja, aber das ist jetzt nicht zu verlachen,
nicht so,
weil die eben da gewohnt haben. Ne? Das war deren Zentrum.
Genau, man muss das in Kontext sehen. Ne? Also wir kommen aus Europa. Also denen aber zu erklären, dass es war ja auch krass zu wissen, dass der Junge aus Norwegen im Prinzip näher an mir in Hilden wohnt als einer, der in New York wohnt, an L.A. Ne? Und das mussten wir auch mal, heute weiß ich das, aber das war so erstaunlich. Und zu denken, natürlich, dass sie sich eigentlich nur mit sich selber und ihrer Region und dann auch mit ihrem Staat, Kalifornien, der ja schon so groß ist wie Deutschland, beschäftigen, ist ja irgendwie auch klar.
Ja,
heute verstehe ich das, aber damals, da war ich total überfordert. Ich dachte, das kann doch nicht sein, dass sie jetzt nicht wissen, wo dieses ist, jenes ist, tralala. Weil wir hatten in der Schule gelernt, Washington D.C. ist die Hauptstadt und die ist rechts. Aber die wussten noch nicht mal, wo Washington D.C. ist. Also,
ja.
Das liegt einfach daran, dass es so riesengroß ist.
Ja, genau.
Die Entfernungen, die gefahren werden mussten und die sie auch jeden Tag hinter sich gebracht haben. Ne? Also diese Fahrerei, das weiß ich noch, das ist mir ziemlich auf die Nerven gegangen, weil ich hatte ja kein Auto. Mhm. Ich war ja immer darauf angewiesen, dass mich einer mitnimmt oder mit dem Schulbus zu fahren. Und ansonsten gab es da keinen Bus. Und deswegen bin ich dann, um der Gastfamilie eine Freude zu machen, zu Fuß zum Supermarkt gelaufen mit meinen $20 Cash in der Tasche und habe da Spaghetti gekauft, Tomaten aus der Dose und Parmesankäse und Salat. Bin dann eine halbe Stunde wieder zurückgelatscht und habe dann, wir hatten so ein, das war jetzt eine mittelständische Familie, drei Söhne, der Vater war Anwalt, die Mutter weiß ich gar nicht mehr, die hat auch was gearbeitet, die hatten drei Autos, zwei Fernseher, also wie wir eben schon feststellten, alles im Überfluss. War ich ja aus...
Also für unsere Verhältnisse damals.
Genau,
heute
von Wilden nicht gewöhnt.
Ja.
Aber was sie nicht hatten, war, sie hatten zum Beispiel keine Essenskultur, so wie wir das kennen. Also ich weiß nicht, wie es bei euch allen ist, aber bei uns war es früher gang und gäbe, dass wir...
Nicht mit dem Ellenbogen auf dem Tisch.
Ja, dass wir einmal am Tag zusammen gegessen haben. Und sonntags gab es bei uns immer Hühnerfrikassee, weiß ich noch. Und die kannten das gar nicht. Ne? Nee. Das war eine Familie, da hat jeder so sein Ding gemacht. Die Schule hat natürlich auch viel länger gedauert als bei uns. Bei uns war 13:20 in Hilden, Gong, Tschüssikowski. Mutti hat Mittagessen gekocht, aber da hatten die das ja nicht. Die kamen alle unterschiedlich und die haben dann abends vorm Fernseher gesessen, die Jungs.
Ja.
Dann kam der Vater rein und so, hey guys, what do you want to eat? Und dann haben sich die Jungs darum gestritten, wo der Vater hinfahren soll. Also Taco Bell, McDonald's, Burger King. Dann ging es immer darum, wo die besten Goodies für Kinder mit in der Tüte sind.
Ah,
ne?
Ja.
So, und dann kam der dann zurück und das war wirklich wie die Fütterung im Zoo. Hatte so riesige braune Papptüten, hat das alles vor den Fernseher gestellt, einfach so in der Tüte.
Und dann ausgelaufen.
Haben wir uns alle draufgestürzt, die Pommes, die Burger raus und wir haben echt fast jeden Tag das Gleiche gegessen. Eine Mitschülerin, die aus Frankreich kam, Sandra, werde ich nie vergessen, die hat in diesen 3 oder 4 Monaten
16 Kilo zugenommen.
Wirklich, die hat so zugenommen, das war Wahnsinn. Und so bin ich dann, habe ich gedacht, das geht nicht, das muss ich denen jetzt beibringen, wie man es bei uns macht. Dann habe ich gekocht und habe erstmal den Esstisch, den sie hatten, die hatten einen schönen großen Esstisch, komplett freigeräumt von irgendwas, Zeitungen, Werbeprospekten und so.
Steuererklärung.
Genau, und habe dann, Testament, habe dann den Tisch gedeckt für alle.
Kurz das Testament.
Genau, Alexandra erbt alles. Hab den Tisch dann gedeckt für alle und ich war ja zuerst zu Hause, weil ich bin ja mit dem Auto gefahren worden von der Schule und die Jungs kamen im Bus. Und da haben die ja fast geweint vor lauter Glück, weil ich hatte Salat und ich meine, ich konnte ja jetzt gar nicht so toll kochen. Und die so, oh my God, it's so amazing. Und ich so, Also das fand ich ein bisschen schräg.
Ja, natürlich, das ist eine Zersplitterung dieser Familie. Das war nicht bei allen so. Das ist, glaube ich, auch über die, ich will auch nicht sagen, dass es heute so ist, aber das ist so eine Sache, die sich eingeschlichen hat, auch hier bei uns in Deutschland und in anderen Ländern, die zum Westen zählen, dass also die Leute so machen können, was sie wollen. Dass also selten sich die Familie gemeinsam hinsetzt und dann vielleicht sich ein bisschen austauscht. Und so. Das war in unserer Jugend und Kindheit, nicht nur bei uns, sondern eigentlich auch in allen anderen Familien war das gang und gäbe. Ne? Weiß jetzt nicht, ob das...
Aber liegt das vielleicht auch ein bisschen daran, dass die Löhne in den USA vielleicht auch anders gewesen sind, dass beide Elternteile arbeiten mussten, dass also beide Berufs... Ich meine, das hatten wir natürlich in Deutschland auch, aber da ist mir das extrem aufgefallen. Ne? Also die Eltern von meiner Freundin, das waren mexikanische Einwanderer, die haben da alle rund um die Uhr gearbeitet. Die kamen aus der Schule sofort irgendeinen Nebenjob. Die Mutter hat 2 Jobs gemacht, die war bei der Post und im Krankenhaus.
Stimmt, das weiß ich noch.
Die haben wahnsinnig viel gearbeitet, waren sehr, sehr fleißige Menschen.
Das war sehr liebe Menschen vor allem.
Genau, sehr lieb und die hatten natürlich dadurch auch wenig Zeit füreinander. Und vielleicht ist es, ich weiß es ja heute nicht mehr so genau, es ist mir nur, ich bewerte das auch nicht, ja? Versteht mich nicht falsch, ich bewerte das nicht. Ich sage nur, das war mein Eindruck damals als 17-Jährige, dass ich das ein bisschen traurig fand, dass diese Familie das nicht kannte. Gibt ja sicherlich auch andere, aber die kannten das nicht. Und zum Beispiel morgens das Frühstück, da hat die Mutter, Jane, hat dann so, weißt du, diese großen weißen Toastbrotscheiben, du schon weißt, da kann überhaupt kein Nährstoff drin sein. Nee. Weißt du, so hat die alle so nebeneinander gelegt, ne, weil die musste ja dann für vier Leute so Breakfast-Stuff machen. Macht den Kühlschrank auf, das werde ich auch nie vergessen.
Mit der Bologna.
Nee. Und dann hat die so eine Sprühdose rausgeholt. Ich denke, was kütt denn jetzt?
Mit Käse, ne?
Da war Käse drin, aus der Dose. Auf die Sandwiche drauf, dann irgendwie so ein Schinken, wo du denkst,
ja, meine ich, ist der Bologna, echt? Ja, meine ich, Bologna, dieser Fleischschinken, ja, also der gekochte der Schinken. Käse. Genau. Achso, ja, klar, damit das auch pappt und das nicht runterfällt.
Dieser Schinken, wo du dachtest, ist das echt oder Plastik? Und dann, weißt du, so ein Salatblatt, genau, und dann so batsch drauf durchgeschnitten und das war dann
das Mittagessen.
Und dann gab es in der Schule zum Mittagessen.
Stimmt, die hatten ja Schulspeisung, natürlich.
Ja, klar. Also das kannte ich aus der Schule in Hilden tatsächlich nicht.
Nein, das gab es bei uns alles nicht. Das ist alles erst später eingeführt worden.
Ich war sehr aufgeschlossen, aber deswegen ist auch das Sondra so dick geworden. Ja, da gab es in der
viermal am Tag.
Da gab es Burger und Pommes oder, Achtung,
fünfmal.
Nachos mit Sprühkäse.
Ja, natürlich.
Das kannte ich ja nur, das war ganz exotisch, vielleicht aus dem Kino, vielleicht noch nicht mal 1989.
Nee, das war sehr selten. Da hast du recht,
aber ich hatte großes Glück, weil ich habe ja Caroline kennengelernt. Sie war halb Mexikanerin. Und die mexikanische Kultur ist ja in Kalifornien sehr weit verbreitet. Es gibt ja sehr viele mexikanische Einwanderer dort im Süden überhaupt. Und was toll war, die Oma hat immer gekocht.
Ja.
Und die hat ganz einfache Sachen so wunderbar schmecken lassen. Die hat zum Beispiel aus dem Garten die Kakteen abgeschlagen und hat Kaktussuppe gekocht oder Kaktussalat. Ja. Dann hatten die immer sonntags nach der Kirche, also wir mussten immer, wenn wir da geschlafen haben, musste ich mit in die Kirche gehen, das war gesetzt. Mhm. Dann haben die da ein riesen mexikanisches Buffet gemacht, aber alles selbst gemacht, so Burritos und
Guacamole.
Oh, das war total lecker.
Ja klar, das
die
ist
haben
ja
ganz toll gekocht.
Ich bin ein großer Fan der mexikanischen Küche, egal welcher Ausprägung, wo die herkommt. Und ich finde das ganz fantastisch und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass in Kalifornien dieser Einfluss damals natürlich auch schon so stark war. Ich fand das super, weil ich immer den Eindruck hatte, jetzt da wir vom Essen reden, dass also dieses, weißt du, das kannst du dich erinnern, wir haben ja auch noch andere Familie in Kalifornien, sind sehr viele Deutsche dorthin ausgewandert über die Jahrhunderte hinweg oder Jahrzehnte, dass oder auch andere Europäer, dass du da das Essen, das aus größten oder bestimmten Regionen Europas da gegessen worden ist, eigentlich nicht dahin passt, weil es zu warm ist, finde ich. Also so ein klassischer deutscher Schweinebraten oder irgendwie sowas, der passt, finde ich, nicht in diese mediterrane Gegend.
Doch. Aber die haben noch, die essen auch Turkey.
Turkey, ja, auch, das stimmt. Aber ich fand, also das, was ich damit sagen will, ist, diese mexikanische Küche passt genau dahin.
Ja, natürlich.
Super. Ich war so froh, dass ich die kennengelernt habe. Ich bin heute, wie gesagt, immer noch ein riesen Fan davon.
Ich auch. Und der Margarita Pitcher.
Ja, der Margarita Pitcher.
Das war ganz hervorragend. Und das fand ich für mich ganz toll. Und du hast ja auch alle kennengelernt, die Mexikaner, dass ich da so integriert war und dass ich da wirklich so die Kultur in mein Herz aufgesaugt habe und nie vergessen werde, wie freundlich und toll die waren. Also die hatten selber nichts und haben mir noch ihr letztes Hemd gegeben.
Richtig. Und erinnere dich bitte an die eine Situation, wo ich keinen Schlafplatz hatte für die Nacht. Da war irgendwas, also ich konnte nicht bei den Studenten da mit in der Garage oder was übernachten. Also bei
Da
waren schon 80 andere, betrunken. Und dann habe ich bei der Caroline übernachten dürfen, also bei denen im Haus. Und das war ja auch ein Drei-Generationen-Haus. Ne?
Ja.
Und
die waren aber sehr katholisch.
Die
ne?
waren
da
sehr
durfte
katholisch,
kein fremder Mann
richtig,
schlafen.
Richtig, und das war nämlich, deswegen war das eine Ausnahme, dass ich übernachten durfte. Und dann hatte ich aber diese Situation, dass ich nirgendwo anders hin konnte. Und dann meinte die Caroline zu mir, nee, das geht nicht, hier mein Opa möchte das nicht, der ist Chef im Hause und ich ganz verzweifelt. Und dann habe ich ich kann ja ein bisschen Spanisch, mit dem gesprochen, habe ich das Senor und bla bla bla, usted und bla, ne?
Una cerveza,
und da hat er sich total gefreut, dass ihn endlich
jemand mal mit Senior anspricht und nicht mit Hola Chico oder irgendwas, weil der wahrscheinlich in seinem Leben da behandelt worden ist. Auch
diskriminiert worden ist, ja.
Genau, wie der letzte Dreck von den ganzen anderen Leuten, die da gelebt oder leben oder gelebt haben. Und dann hat er sich so gefreut, dass er dann irgendwann gesagt hat, der Junge darf noch, um es mal kurz zu machen, der darf noch mal in der Garage oder was weiß ich übernachten. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und das hat natürlich nicht nur mir was gebracht. Das war jetzt keine Berechnung. Ich wollte einfach nur versuchen, Spanisch zu sprechen, weil für mich das
Zeichen des Respekts und der Höflichkeit ist.
Genau, richtig, ganz genau so. Richtig.
Ja,
ganz
nein,
genau. Das ist auch ganz normal, finde ich. Man sollte ja immer versuchen, mit dem Gegenüber in dessen oder deren Muttersprache sich zu unterhalten, wenn es auch nur ein bisschen ist, weil die Leute freuen sich und das ist eine Wertschätzung.
Ja, und das hat mir auch sehr gut gefallen. Also überhaupt diesen Einblick zu bekommen bei den mexikanischen Einwanderern, die ja natürlich tatsächlich sehr für sich gelebt haben auch. Ne? Also
ja. Die konnten ja auch wenig Englisch, bis auf die Kinder, jetzt Caroline, ihre Schwester.
Und der Bruder.
Die konnten waren ja zweisprachig.
Die waren integriert, die waren ja richtig. Schon als kleine Kinder hergekommen oder dorthin gekommen und da geboren und konnten ganz normal Englisch. Aber die Mutter, die konnte auch Englisch, aber das war sehr gebrochen und die Oma konnte gar nichts.
Nee, und der Opa auch nicht.
Und das zu erleben, das fand ich schon toll. Und am Anfang war meine Gastfamilie so ein bisschen so, Mexikaner. Ja. Aber die haben die dann auch kennengelernt und waren voll begeistert und das war sehr schön.
Ja,
dann
fand ich auch.
Hatten wir eine gute Zeit in The Artichoke Capital of the World. Da gab es Artischockenfelder und da haben die halt die ganzen Mexikaner ja gearbeitet. Mhm, ne? Mhm. Und da gab es jedes Jahr das Artischocken-Festival und dann gab es Artischocken in jeglicher Form. Frittiert, gebacken.
Im Salat.
Überall, also es war super.
Artischocken Suppe. Sollen gut für die Leber sein.
Ja, das war ganz hervorragend. Und das nehme ich mit, dass für mich das ein ganz, ganz tolles Abenteuer war. Und ich glaube, wir haben beide Seiten, wir haben voneinander gelernt.
Ja, das glaube ich auch.
Caroline macht heutzutage beim Zähneputzen den Wasserhahn zu und ich drehe ihn ganz weit auf. Nein, das war schön.
Aber was erstaunlich war, fällt mir jetzt auch gerade noch ein, war der Übergang ins eigentliche Mexiko.
Oh ja, Tijuana.
Tijuana. Jetzt unabhängig von allen anderen Themen, die wir schon angesprochen haben, ging es mir da um Geschwindigkeiten und Distanzen, weil die ja so gerechnet oder rechnen wie wir Kilometer pro Stunde und die Amerikaner Meilen pro. Und da war ich ganz erleichtert, dass ich auch was in Kilometer Angaben sehen konnte in Mexiko selber. Da habe ich gedacht, oh, wir sind wieder zu Hause.
Ja, aber die Meilen waren schon echt schräg. Ne? Also wenn wir da auf dem Highway gefahren sind, 55 miles per hour, das habe ich mir gedacht, so mein 55, das war natürlich mehr. Ich glaube, das ist so 85 oder 90 oder sowas.
88 Kilometer pro Stunde.
Das musst du dir mal vorstellen, das ist ja nichts.
Verbrauchsoptimum.
Und das war ja für die Amis immer so der große Zauber, die German Autobahn. Da kannst du rasen, wie du willst. Und natürlich, wenn man aus Deutschland kam nach Amerika, egal wohin, und du fuhrst mit dem Auto, hast du gedacht, du wirst verrückt, wir kommen ja gar nicht voran.
Ja, genau.
Ich habe mir gedacht, so jetzt fahr halt, ja.
Und das Problem war, weißt du, da waren die ganzen
Radar
Schilder.
Control, Flight.
Ja, genau, Speed Controlled by Plane,
genau,
irgendwie sowas. Und dann habe ich gedacht, was, wer fliegt denn hier mit dem Flugzeug rum und misst die Geschwindigkeit?
Guck, aber das Alexandra rast.
Ja, genau. Und dann haben die Polizisten hinterm Busch mit ihren dicken Motorrädern immer angerufen aus dem Flugzeug und gesagt, stop that car, pull over.
Ja, also das fand ich, diese Autofahrerei da, das fand ich immer so ein bisschen schräg.
Ja,
ne?
So ein bisschen anstrengend.
Und natürlich, also alle Teenies ja schon einen Führerschein hatten. Ich bin ja in Kalifornien 89 kein einziges Mal gefahren, weil ich war ja erst 17. Ne? Und alle anderen hatten ein Auto oder konnten sich das Auto der Eltern nehmen und waren natürlich sehr mobil, was natürlich sehr schön war für die Partys, die ja irgendwo in der Valhalla. In der Walachei wollte ich sagen. Walhalla ist was anderes.
Ja, richtig.
Stattgefunden haben. Lass uns vielleicht.
An die andere Küste.
Sollen wir nach New York blicken oder sollen wir erst angeben, wo wir schon überall in Amerika Miami. Waren?
Welcome also, to Miami.
Oh,
bienvenido
ja,
a Miami.
Ich war einmal in Miami. So, jetzt wird es langweilig, Leute. Ich war einmal in Miami, ich war einmal in Orlando, ich war mal in Lawrence, Kansas, ich war in Dallas, in Austin, in Houston.
Chicago?
Nein, in Chicago war ich
das
nie.
Das war schön, da war ich einmal.
Ich war in
New Orleans.
Ich war, in Buffalo. Ich war in Woodstock. Auf Long Island, in Washington,
Upstate,
D.C.
New York.
Und natürlich in New York City.
New York City.
Und San Francisco natürlich.
Yes.
Und San Diego.
Aber
und. Angeber. Bing, bing, bing. Alle so abgeschaltet jetzt, blöde Kuh.
Ja, also die Ostküste
sei es oben New York und Miami unten, ist ja auch Ostküste, finde ich auch, hat einen ganz eigenen Reiz. Unterscheidet sich aber auch für Außenstehende, finde ich, stark von Kalifornien.
Ja, also da gibt es nämlich keine Palmen.
Gibt es keine Palmen. In Miami gibt es sehr wohl Palmen.
Achso, du meinst jetzt,
genau. Und das ist ja ein ganz, dieser Moloch New York, das ist ja eine ganz andere Atmosphäre. Du bist ja schon
ist alles eng hast, da.
Recht
es
beengt.
Ist, es ist nicht weit, sondern es ist
und es ist schweineteuer geworden. Es ist ja, so teuer stimmt. geworden, dass man
aber aufregend.
Ja, wenn man kein nicht vernünftig vorplant oder sowas, da weiß ich nicht. Das war früher anders. Ne? Früher war das recht günstig. Da war die, als ich zum ersten Mal in New York war, da war das noch so eine, haben die sich noch erholt von dieser ich glaube, da kam dieser Giuliani, der Bürgermeister, kam dann irgendwie mit seiner Null-Toleranz-Politik da aus dem Posten, hat er dann ein bisschen aufgeräumt, damit die da nicht so einen Unsinn machen. Also früher, 15 Jahre, 20 Jahre lang, ist das ja stark verfallen, auch in den Projects. Das hat nur der Rap-Music gut getan, weil die dann über die Probleme rappen konnten, wie zum Beispiel Grandmaster Flash.
Ja, ja, gut, aber das ist natürlich schon
aber das, ich will damit sagen, damals war das dann auch im Nachgang, war das recht günstig, sich da aufzuhalten. Und das ist schon ein recht teures Pflaster geworden.
Du, ich war jetzt vor 3 Wochen da und ich glaube, ein Bier hat irgendwie $8 gekostet. Minimum, wenn nicht 10. Also ich hab,
was?
Ja, das war schon Wahnsinn.
Nicht mal dahin zu fahren.
Nein, du, ich war.
Man bringt sich was mit.
Ich war in den letzten 3 Jahren 2-mal da und wenn du da mal frühstücken gehst, ein Bagel isst mit ein bisschen Frischkäse drauf und weiß ich nicht was und dazu ein Kaffee und dann natürlich das berühmte Leitungswasser.
Ja.
Das war wahnsinnig teuer. Ach, das wollte ich noch dazu sagen. Ich fand das aber immer toll, dass du in den USA zum Beispiel Tap Water bestellen konntest. Ne?
Don't drink it though.
Ja, das hat immer ein bisschen nach Chlor geschmeckt. Aber macht ja nichts. Ja,
das desinfiziert.
Aber das fand ich immer super. Das war ja immer für Menschen.
Das gab es bei uns früher auch nicht.
Die nicht viel Geld hatten.
Nee. Ja.
Ja, gibt's das denn heute? Kann man in Deutschland
sich... Ja, es gab eine Zeit. Ich glaube, das gibt es immer noch.
Es gilt als ungehörig. Nur seitdem eine Flasche Sprudelwasser im Restaurant auch schon 8 € kostet, finde ich das schon echt. Also das finde ich, sollte man anbieten.
Das ist natürlich eine Sache, weil mir hat mal ein Gastronom gesagt, also ob das stimmt oder nicht, aber warum sollte er lügen, dass die also in Deutschland, vielleicht auch auf der ganzen Welt, an den Getränken am meisten verdienen. Deswegen sehen sie es natürlich nicht gerne, wenn einer was aus dem Hahn trinkt,
was aus dem Rucksack genau. zaubert. Nein, genau. Aber New York, ich fand immer, wenn man, oder finde ich bis heute, wenn du in New York ankommst und du steigst da aus der U-Bahn und kommst da oben raus,
klar.
Boah, also diese, das ist ja wirklich die viel besungene Energie, die gibt es ja. Da ist ja immer irgendetwas und ich mochte das immer gerne da irgendwo im Hotelzimmer oder sonst wo bei Leuten zu sitzen, Fenster auf und dann hörtest du mal, ständig die Polizei. Richtig. Es ist wie im Film.
Ja, genau.
Es ist wie im Film und ich finde das großartig. Was ich toll finde, du kannst überall zu Fuß hingehen, du reist so viele Kilometer ab, es gibt so viel zu sehen, Museen,
ja,
Parks, was nicht alles und du kannst überall was essen gehen, was trinken gehen und zwar auch zu jeder Price-Range. Ne?
Ja,
also
ja,
es muss ja nicht immer alles wahnsinnig teuer sein. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, also heute muss ich dir ehrlich sagen, mehr als eine Woche... finde ich anstrengend. Es sei denn, du wohnst, wie ich jetzt dann bei Marion, bei meiner lieben Freundin, die wohnt in Brooklyn. Wenn ich da bin, dann
kann, ja, gut,
die
da hat einen
Garten,
ja
da kannst du dich zurückziehen, da ist Ruhe. Aber ich glaube, da in Manhattan die ganze Zeit, da wirst du irgendwann wahnsinnig.
Ja, das ist wohl wahr. Das ist sehr anstrengend, das laugt aus.
Wir
das
sind ja jetzt auch alt.
Ist mir aber auch aufgefallen vor 20 Jahren, als ich noch nicht ganz so alt war wie heute, dass das schon sehr viel Kraft kostet, sich da die ganze Zeit durch den
Moloch
zu drängen, auch mit der U-Bahn und man muss ja auch immer aufpassen, so ein bisschen.
Ja, ne? Aber ich habe das überhaupt nicht als gefährlich empfunden.
Nee, weil so viel los ist. Ich kann das schlecht abschalten. Ich muss immer gucken, was ist denn da?
Also ich finde das U-Bahn-System mega, weil du einfach, du gehst da runter und entweder hast du dir so eine Wochenkarte gekauft für $35 oder du swipest jedes Mal die Kreditkarte durch und dann kostet das
irgendwie... Oder mit dem Telefon, geht auch bestimmt auch.
Ja, mit dem Telefon geht auch und dann zack, machst du drauf, Und dann steigst du da ein, finde ich super. Weißt du, nicht wie hier, wo du dich an irgendwelchen Automaten dann und die Kurzzone, Langstrecke.
Dafür gibt es ja jetzt das Deutschland-Ticket.
Ja, aber das würde sich für mich persönlich in Köln jetzt wiederum nicht
lohnen. Das
würde
in Amerika nicht gelten.
Nein, genau. Aber ich habe ein Deutschland-Ticket.
I have the Deutschland-Ticket.
Nein, damit kommen sie nicht weit. Aber das haben die schon sehr, sehr gut gemacht, wie ich finde. Und ich bin diesmal in Newark gelandet. Es gibt ja 3 Flughäfen. Es gibt JFK, es gibt Logan, glaube ich, ne? Und in Newark. Und dann bin ich da runtergekommen und dann war ich so ein bisschen aufgeregt, weil ich habe mich da mit Leuten getroffen, die kamen aber von überall her und ich war halt alleine. Und da habe ich gedacht, meine Güte, Alexandra, mit 51 wagst du dich mal. Also war schon ein bisschen aufregend, ne? Weil ich meine, Gott, du weißt, wie oft ich in New York war, aber irgendwie. So, und dann,
es ist ja immer irgendeine Veränderung seit deinem letzten Besuch dann eingetreten.
Dann habe ich gedacht, was machst du jetzt? Ne? Ja. Ich habe nämlich die ganze Zeit gedacht, oh, jetzt guckst du erst, wenn du ankommst. Ne? Und dann habe ich Leute gefragt und die sind ja, also ich muss sagen, die Amerikaner sind wahnsinnig hilfsbereit, freundliche Menschen. Also die haben mir dann alle gesagt, oh honey, this way, honey, that way. Und so, dann bin ich in den Zug gestiegen und dann fuhr der Zug, sollte also nach Manhattan fahren. Mhm. Ne? Oder irgendwo sollte der hinfahren, zuerst nach Newark Train Station und dann nach Manhattan. Mhm. Und dann ist der Zug, wie in Deutschland, auf der halben Strecke stehen geblieben wegen Stromausfall. Mhm. Und dann die Amis so, weißt du, die waren nicht so wie die Deutschen, so meckrig, motzig, dann haben die gelacht, so ho, 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 ho. Und so, dann habe ich zu einer, die hinter mir saß, gesagt, ich so, um Gottes Willen, ich weiß gar nicht, wie komme ich denn dann jetzt hier weg? Ne? Und die so, ah, don't you worry, honey. Und so, und dann ist der Zug tatsächlich zum Flughafen zurückgefahren, rückwärts. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ach du Schande, ich habe zwar eine Kreditkarte, weil die meinten, ja, bestell jetzt ein Uber und so. Ja. Ich habe gar kein Bargeld. Und dann hat die mich mitgenommen, noch so ein anderer Typ, der die auch nicht kannte. Also wir haben uns zu dritt zusammengetan und dann wollte ich denen das per PayPal überweisen. Dann sagt die indische Dame zu mir, das war eine Inderin, it's Karma. Don't worry, honey. Und der andere Typ hat mir ein Metro-Ticket bezahlt. Hätte er nicht gemusst, aber der so, have such a great time in New York. Und
ja,
so.
Guck, siehste.
Und dann ist diese Inderin noch mit mir mitgefahren und hat mir dann in Newark Bahnhof erklärt, wo ich jetzt hin muss. Also super nett.
Ja, das
total
ist ja
freundlich.
Auch absolut auch meine Erfahrung immer gewesen und bleibt es auch hoffentlich noch lange, dass in Amerika, dass du sehr, sehr hilfs- und zuvorkommend behandelt wirst. Und zwar, ich habe da mal eine Theorie drüber gelesen, das liegt unter anderem daran, dass das das von der Besiedlung her stammt. Also, weil damals die Leute, die da hingekommen sind, sich auf jeden Fall helfen mussten, weil die sonst mit ihrem Vorhaben nicht weitergekommen
wären. Genau, und zwar egal, woher sie kamen. Also da kommt ja auch dieser Begriff des Schmelztiegels her. Alle Kulturen vertreten, alle kommen irgendwo mitten, also,
ja,
aber ihr wisst, was ich meine.
Und du wirst dich noch daran erinnern, dass dein damaliger Freund Earl sich darüber gewundert hat, dass in Deutschland sich niemand auf der Straße grüßt.
Stimmt.
Er hat gesagt, nobody says hi on the street.
Und das, ja, das
und
stimmt.
Das ist da anders. Ne? Auch wenn sie es vielleicht jetzt nicht so meinen, da kann man
in
auch
New York City vielleicht nicht, weil dann müsstest du dauernd hi sagen.
Ja, genau, aber das ist jetzt eigentlich nur freundlich gemeint.
Mr. Bean. Hallo. Was bist du?
Aber das ist mir auch aufgefallen, dass die Leute dich, sei es im Geschäft, mittlerweile haben wir in Deutschland ja auch dann immer diese Floskeln, wo einer sagt so, ja, noch einen schönen Tag. Und das haben die früher auch nicht gesagt in Deutschland. Ne? Das haben die damals wahrscheinlich auch nicht so gemeint. Ne? Aber auf jeden Fall gehst du mit einem besseren Gefühl dann da raus.
Nein, natürlich. Jetzt haben wir haben jetzt schon wahnsinnig viel geredet und wir haben noch so viel auf dem Zettel. Ich finde das krass, weil das ist einfach,
das ist einfach
sehr, sehr interessant. Jetzt haben wir gar nicht über die Politik gesprochen, über die Waffengewalt wollten wir eigentlich noch ansprechen. Ich finde es halt krass, dass in den USA so viele Menschen eine Waffe privat zu Hause haben und
unsere Verwandten hatten auch einen ganzen Waffenschrank da.
Ja, die kenne ich ja gar nicht, die Leute, aber ich
hast
finde
du
das
nie gesehen, der aussah wie unser Großvater?
Nee. Mehr als 82 Millionen Leute, Amerikaner, besitzen Waffen. Das ist ja ungefähr 40% der Gesamtbevölkerung. Das finde ich etwas, das muss ich sagen, jetzt ganz am Schluss, das finde ich negativ. Nur weil es irgendwie in der, wie heißt es, Constitution steht.
Ja.
The right weiß to ich their nicht. Da sind ja so viel, da passiert ja jedes Jahr so viele Menschen sterben, so viele Kinder sterben, die damit rumspielen, Amokläufe, weiß ich nicht was. Das ist etwas, da finde ich, da müsste man etwas gegen tun. Das finde ich nicht in Ordnung.
Auf der anderen Seite muss, also ich bin jetzt nicht dafür, du weißt, ich habe große Angst vor Waffen und sowas, kann man natürlich viele Dinge verbieten und die sind trotzdem da, wie zum Beispiel Heroin.
Ja, natürlich, Crack. Aber ich finde es was anderes zu wissen, dass ich im Auto Crack. Fahre mit einem, der irgendwie eine Knarre unterm
ja, das stimmt.
Und also ich finde das nicht,
wir müssen, das ist in den Köpfen drin, ne?
Ja, also natürlich.
Das ist leider so.
Das stimmt, aber wenn wir das jetzt als kulturellen Unterschied benennen, sage ich persönlich, ich finde das nicht gut.
Nee, ich finde das auch
ich
nicht
finde,
gut.
Ich finde, was mir auch aufgefallen ist, oft, ich bin natürlich weiß, blond, blauäugig. Mhm. Trotzdem bin ich auch schon mal von der Polizei angehalten worden auf dem Highway, weil ich zu schnell gefahren bin. Und die waren ziemlich pumpig. Also da machst du dann auch keine Witze mehr, wie ich es gerne mal tue. Ich habe mich dann rausgeredet mit einem from Germany und dann ging's. Mhm. Dann bin ich einmal mit zwei Freunden, mit Earl und Al Anderson, der wiederum der Gitarrist von den Wailers, der Bassist oder Gitarrist?
Nee, Gitarrist.
Gitarrist von den Wailers war Bob Marley. Das waren zwei Musiker. Ich fuhr mit denen. Ich saß aber hinten drin und da sind wir von der Polizei angehalten worden und dann haben die mich gefragt, are you alright, ma'am? Und ich habe das erst so
überhaupt nicht verstanden.
Fünf
was wollen
Stunden
die,
später
ne?
ist mir ja. eingefallen, hä? Weiße ja, Frau ja. hinten drin mit zwei schwarzen Typen, ja. das ist irgendwie komisch. Also Rassismus ist mir da auch aufgefallen, auch mir gegenüber, weil ich habe ja auch mal mit Earl in der schwarzen Gegend oder Entschuldigung, in einer, wie nennt man das jetzt?
Afroamerikanischen Gegend
gewohnt und da fanden das dann mehrere von den Leuten auch total blöd, dass ich weiß bin. Also es ist mir natürlich nicht so passiert wie vielleicht andersrum, aber man bekommt einen Hauch einer Ahnung, wie es sein könnte.
Und
auf der anderen Seite, ansonsten, ich muss sagen, ich habe mich in den USA eigentlich zu 99% immer sicher und wohlgefühlt und gut gefühlt. Das muss man jetzt mal so, wir können da jetzt nur noch mal so ganz kurz drüber fliegen, weil wir gar keine Zeit mehr haben. Wir haben jetzt uns so ausgetauscht, so intensiv.
Wir machen einfach einen zweiten Teil Amerika, da können wir uns noch die anderen Gedanken, die wir hier noch vorher als Stichpunkte bekommen haben, das können wir dann auch noch mal besprechen. Es gibt so viele Unterschiede, es gibt auch so viele, du weißt ja, ein Drittel der Amerikaner hat deutsche Vorfahren. Ungefähr. Ne? Also so viele Einwanderer sind darüber gekommen. Da könnte man darüber sprechen, wie deutsch von damals sind die Amerikaner vielleicht geworden? Was haben die für Eigenheiten, die wir
Volkswagen,
vielleicht wiedererkennen?
Volkswagen.
Und wie die Amerikaner uns befreit haben.
Mhm.
Also das meine ich total ernst. Im und
natürlich.
Nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wie stark die unsere Popkultur und überhaupt unsere Kultur, unseren täglichen Umgang miteinander, das zähle ich so zur Popkultur, beeinflusst haben.
Absolut. Ich finde, die Amerikaner sind auf vielen Gebieten uns auch voraus. Gleichberechtigung, Chancengleichheit, dass da sehr drauf geachtet wird. Was gibt's noch? Glaube an Erfolg hier.
Ja,
ne?
Genau.
Das Streben nach Glück. Vom Tellerwäscher zum Millionär und das Land der unbegrenzten Möglichkeiten.
Ganz
also
genau.
Alle diese Sätze kennen wir und ich finde, vieles davon stimmt ja auch.
Ganz genau.
In diesem Sinne.
Richtig.
Nein, I like donuts and burgers.
Ja, ist ja auch gar keine, wie soll ich sagen, keine Schande.
So, ihr Lieben,
ach so, ja, ihr,
vielen Dank fürs Zuhören. Also wir könnten jetzt, glaube ich, noch 3 Stunden weiterreden.
Ja, das machen wir auch noch.
Bis zum nächsten USA-Trip, dann werden wir wieder berichten. Einen wunderschönen
guten Abend
guten
oder
Abend,
wann auch
morgen
immer ihr,
oder Nachmittag,
ja, richtig,
wann ihr das
Podcast
hört.
Also, bis denn.
Bye, bye.
Bye.
Klonk. Cheers.
Cheers.
Der Podcast Family Affairs wird produziert von der 2425 TV- und Medienproduktion in Zusammenarbeit mit Alex und Christoph Bechtel.